Deutschlandfunk, Marktplatz.
Heute mit Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen. Homo sapiens, Sie wissen es vermutlich, so nennen Wissenschaftler uns Menschen gerne. Homo sapiens, das bedeutet aus dem Lateinischen übersetzt ungefähr so etwas wie der Vernünftige, der Verständige, der weise Mensch. In der Wirtschaftswissenschaft, da begegnet einem manchmal auch noch ein anderer Begriff, der Homo economicus, der Wirtschaftsmensch, der beispielsweise bei seinen Kaufentscheidungen immer komplett rational entscheidet und seinen Nutzen dabei maximiert. Das sind alles hübsche Vorstellungen, aber natürlich sind wir Menschen im Alltag längst nicht immer so klug und so rational, wie es diese Begriffe nahelegen und ja, wie wir es vermutlich auch selber gerne wären. Tatsächlich lassen wir uns bei Kaufentscheidungen immer wieder beeinflussen, bewusst und unbewusst, durch große Werbeversprechen, durch hübsch aufgemachte Verpackungen, durch Modetrends, aber auch durch die Namen von großen bekannten Marken. Und manchmal auch ganz subtil durch Beleuchtung im Supermarkt, durch Gerüche oder auch durch Stress im Alltag. Dazu kommen neue Werbemethoden, wie das Influencer-Marketing durch Stars bei Instagram oder YouTube. Werbung, die wie ein Zeitungsbericht oder ein Radio- oder Fernsehbeitrag daherkommt. Und natürlich auch noch Online-Werbung, die oft deutlich besser und zielgenauer funktioniert, als es vielen Verbrauchern lieb ist. Genau solchen Phänomenen wollen wir in den nächsten anderthalb Stunden auf den Grund gehen. Unser Thema deshalb heute im Marktplatz: Werbetricks, Mogelpackungen und mündige Verbraucher. Wie leicht lassen wir uns beeinflussen? Meine Experten sind dafür heute Annabel Oehlmann. Sie ist die Chefin oder offiziell die Vorständin der Verbraucherzentrale Bremen. Sie ist wie alle anderen meiner Gäste heute per Internet zugeschaltet. Hallo Frau Oehlmann, herzlich willkommen im Marktplatz.
Moin.
Moin, moin. Mein zweiter Experte ist Ralf Nöcker. Er ist Geschäftsführer beim Gesamtverband der Kommunikationsagenturen, GWA, und er ist Autor eines Lehrbuchs zur Ökonomie und zu den Wirkungen von Werbung. Hallo, Herr Nöcker, schön, dass Sie dabei sind.
Ja, schönen guten Morgen, ich freue mich.
Und unsere Expertenrunde komplett macht heute Wenke Gwotsch. Sie ist Professorin für Versorgungs- und Verbrauchsforschung an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Liebe Frau Gwotsch, auch Ihnen ein herzliches Willkommen im Marktplatz.
Vielen Dank und guten Morgen.
Und wie immer freuen wir uns hier beim Marktplatz über die Fragen und Anregungen von Ihnen, von unseren Hörerinnen und Hörern. Dieses Mal rund um die Tricks von Werbung und Handel und die Frage, wie mündig wir Verbraucher im Alltag wirklich sind. Ärgern Sie sich vielleicht auch manchmal selbst, weil Sie auf die kleinen oder großen Tricks von Handel und Werbeindustrie hineingefallen sind? Und wenn ja, wo passiert Ihnen sowas möglicherweise auch immer wieder mal? Oder benutzen Sie vielleicht eigene Strategien oder Techniken, um solchen Beeinflussungen zu entgehen? Halten Sie sich vielleicht tatsächlich immer und überall für den sogenannten, so oft zitierten, mündigen Verbraucher? Melden Sie sich, wir freuen uns auf Ihre Mails und Anrufe. Unser Thema heute: Werbetricks, Mogelpackungen und mündige Verbraucher. Wie leicht lassen wir uns beeinflussen? Wenke Gwotsch, ich habe es eben schon gesagt, Sie sind Professorin für Versorgungs- und Verbraucherforschung an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Halten Sie sich denn eigentlich selbst für eine mündige Verbraucherin?
Ja, also so würde ich mich natürlich auch gerne sehen, aber auch bei mir klappt das nicht immer. Ich kann das wunderbar erklären, warum ich auf schöne Verpackungen reinfalle oder warum ich auch mal irrational handle des Öfteren oder Gewohnheiten habe, die ich gerne abstellen möchte, und das klappt nicht. Ich kann das schön theoretisch erklären und dennoch klappt das nicht immer, dass ich mich so verhalte, wie ich es gerne möchte oder sollte.
Taugt denn aus Ihrer Sicht dieses Leitbild vom mündigen Verbraucher, was immer wieder durch die Politik getrieben wird, taugt das tatsächlich irgendwas oder sind wir einfach keine mündigen Verbraucher?
Doch, also es gibt nicht die Verbraucher oder die Verbraucherin oder den Verbraucher. Manchmal sind wir mündige Verbraucher, aber in anderen Situationen oder zu anderen Zeitpunkten sind wir eher schutzbedürftige Verbraucher oder vertrauende Verbraucher, wo wir darauf vertrauen müssen, dass wir das bekommen, was wir auch wollen oder was uns versprochen wird. Insofern, ja, das taugt was, aber es kommt darauf an, in welchen Situationen wir uns sind. Und wann sind wir schutzbedürftig, wann sind wir vertrauend und müssen auch vertrauen, wie zum Beispiel beim Arztbesuch. Und wann können wir wirklich mündig handeln, also rational, wie vielleicht auch der Homo economicus das eher suggeriert.
Wie leicht sind wir denn Verbraucher beeinflussbar? Es gibt ja durchaus Forschung dazu, wie viele Entscheidungen, ich sag mal, im Verbraucheralltag unbewusst passieren.
Ja, man kann sich mal vorstellen, man trifft ca. 35.000 Entscheidungen pro Tag.
Ach Gott.
Das sind wahnsinnig viel. Ich habe das auch wirklich nochmal nachrecherchiert, um sicher zu gehen. Und das sind 35.000 Entscheidungen am Tag. Aber wenn Sie denken, allein an die letzten 1-2 Minuten, da unterdrückt man vielleicht ein Gen, man kratzt sich am Arm. Das Telefon klingelt, gehe ich ran, gehe ich nicht ran. Es sind ganz viele Entscheidungen und das sind ca. 2000 Entscheidungen per Stunde. Und davon sind ungefähr 95 unbewusst. Und wenn wir Kaufentscheidungen anschauen, sind ca. 80% unserer Kaufentscheidungen, die passieren impulsiv unbewusst. Also es sind doch sehr viele. Und das ist auch nützlich, also es ist nicht nur unnütz, dass wir diese unbewussten Entscheidungen treffen, weil sonst würden wir nie über das Frühstück hinauskommen. Wenn wir jede Entscheidung tatsächlich pro, contra aufschreiben, würden alle Informationen einsammeln und abwägen dann, was wäre jetzt die beste Entscheidung.
Nun haben Sie gesagt, Sie selber haben das bei sich auch schon beobachtet, dass Sie sich beeinflussen lassen, obwohl Sie viel, viel Wissen als Professorin für Verbraucherforschung mitbringen, viele der Methoden auch kennen. Inwiefern sind denn aus Ihrer Sicht ein Großteil dieser unbewussten Entscheidungen, die wir da treffen, eben tatsächlich auch beeinflusst durch Industrie, durch Werbung, durch den Handel?
Nee, wir sind durch unsere Umgebung, durch andere Menschen und so weiter, durch alle möglichen Einflüsse sind wir beeinflusst. Und natürlich ist, wenn wir in den Supermarkt gehen, der nicht zufällig so angeordnet, wie er angeordnet ist. Wir sind durch.
Ja, da kommen wir gleich nochmal ein bisschen drauf. Ja.
Also wir sind ständig natürlich beeinflusst von Produkten, von Firmen, von Werbung und so weiter. Von anderen Menschen genauso, vom Wetter sind wir beeinflusst, von ganz vielen Sachen. Wir würden gern dieses isolierte Individuum sein, das wir aber nicht sind. Also wir sind immer irgendwo von äußeren Einflüssen da dran.
Einer dieser äußeren Einflüsse ist die Werbung tatsächlich auch. Ralf Nöcker, Sie sind Geschäftsführer beim Gesamtverband der Kommunikationsagenturen GWA. Sie vertreten nicht die gesamte Werbebranche, aber doch, ich glaube, einen ziemlich großen Teil der Werbe- und Kommunikationsagenturen. Können Sie vielleicht mal ganz kurz Pi mal Daumen sagen, wie viel Prozent der Werbung, die uns so im Alltag, ich sag mal im Fernsehen oder sonst wo begegnet, stammt tatsächlich von Ihren Mitgliedsunternehmen?
Das ist ganz schwer zu beantworten. Also ich weiß nicht, ob den Hörern das klar ist, aber der Agenturmarkt umfasst ungefähr 30.000 Agenturen. Das sind ganz überwiegend Kleinstanbieter, also wirklich ein Mann, zwei Mann oder Frau Unternehmen. Wir vertreten eben nicht den Großteil dieser 30.000, sondern einen winzigen Ausschnitt, nämlich 132 aktuell. Ich würde aber mal sagen, dass die für 70-80% der Kampagnen, die man so wahrnimmt, stehen.
Also tatsächlich für einen Großteil der Werbung, die bei uns ankommt, nicht für einen Großteil der Werbung Kommunikationsagentur. Das habe ich falsch formuliert. Böse Menschen würden jetzt vielleicht sagen, sie sind sowas wie, ich sag mal, der Feind des mündigen Verbrauchers. Die böse Werbeindustrie, die will uns ja schließlich dazu bringen, mit irgendwelchen Psychotricks, dass wir Dinge tun, die wir eigentlich gar nicht wollen. Dinge kaufen, die wir nicht brauchen oder eben auch Dinge wollen, die wir gar nicht wollen oder bisher nicht wollten. Ich vermute, Sie selbst sehen Ihre Rolle ein bisschen anders, oder?
Ja, natürlich sehe ich die anders. Und zwar nicht nur von Berufswegen, sondern also ich kann Sie da gerne mit ins Boot holen, Herr Röbermann. Sie haben schließlich auch geworben. Sie haben ja Ihre Sendung genannt Werbetricks und Mogelpackungen, was beeinflusst mündige Verbraucher. Sie hätten die Sendung ja auch nennen können Markenkommunikation zwischen Absatzzielen und Verbraucherschutz, Stand und Entwicklungstendenzen. Ja, eben. Sie hätten keine Hörer damit hinterm Ofen hergeholt. Die Hörer hätten sich, oder Hörerinnen, die hätten sich zu irgendwelchen anderen Aktivitäten eine Platte aufgelegt, weitergefrühstückt oder so. Also Sie haben ja selber geworben. Das ist das eine. Zum anderen sind Sie ja jetzt auch in einer gewissen Bringschuld, nämlich Sie können jetzt nicht sagen, Werbetricks und Mogelpackung, und in Wahrheit erörtern Sie mit einem Anwalt, also stundenlang, die neue Novelle des UWG. Das heißt, der Hörer kriegt gar nicht, was sie ihm da liefern. Und so funktioniert ja Werbung. Also es ist die Wahrheit auf den Punkt gebracht und zu einer Sensation gemacht oder zumindest zu etwas Interessantem. Sie versuchen ja auch niemanden über den Tisch zu ziehen, sondern sie umwerben ja Menschen. Das ist ja was ganz anderes. Wenn man in eine Agentur geht und sagt, welche Tricks habt ihr denn heute auf Lager, um den Konsumenten über den Tisch zu ziehen, dann wissen die überhaupt nicht, wovon man spricht und was diese Frage bedeutet. So funktionieren Agenturen ja gar nicht. Sondern Agenturen beginnen ja beim potenziellen oder aktuellen Konsumenten, Konsumentinnen und überlegen, wie schaffen wir es, dass die unsere, die Marke unseres Kunden erwerben und nicht die des Konkurrenten und nicht, wie kriegen wir die dahin, dass sie was kaufen, was sie bisher gar nicht brauchten. Das ist ja nicht der Normalfall. Ja.
In Ordnung. Trotzdem mal Hand aufs Herz. Haben Sie sich selber auch schon mal darüber geärgert, dass Sie, ich sag mal, auf eher banale Tricks der Werbepsychologie hier hereingefallen sind?
Boah, das ist jetzt schwierig. Es ist natürlich auch ein bisschen gemein jetzt so an die... also jetzt bin ich mit Sicherheit schon, aber ehrlicherweise nicht oft. Tatsächlich saß ich gestern mit meiner Frau am Küchentisch und wir haben uns überlegt, wie kommen wir eigentlich zu diesem Geschirrspülgerät? Warum dieses und kein anderes? Weil es ist nicht das Billigste gewesen. Mhm. Und das, da merkt man dann, wie man in einer von Marken geprägten Welt auch agiert. Marken sind ja auch ein Versprechen und das muss auch eingehalten werden, weil sonst sind die Marken bald weg. Das ist genau wie mit Ihrer Sendung. Wenn Sie zweimal was machen, was der Titel nicht versprochen hat, dann haben Sie keine Hörer mehr und wahrscheinlich auch keinen Job. Übrigens biete ich
Ihnen gerne den Job. Könnte auf Dauer schwierig werden, ja.
Nee, kommen Sie in die Werbung, wir brauchen Werbetexter. Wir haben da Fachkräftemangel.
Vielen Dank fürs Angebot. Wenn es beim Deutschlandfunk schwieriger wird, melde ich mich da nochmal. Frau Öhlmann, Annabel Öhlmann, Sie sind die Vorständin oder wie ich eben gesagt habe, die Chefin der Verbraucherzentrale in Bremen. Sie kennen also viele, viele Maschen, mit denen wir Verbraucher immer mal wieder im Alltag beeinflusst werden. Wie immun sind Sie denn selbst gegen solche Einflüsse? Oder packen Sie sich dann auch manchmal an den Kopf und sagen, Sie, boah, wie konnte ich nur oder wie bin ich jetzt zu diesem Geschirrspüler gekommen?
Ja, was soll ich sagen? Ich bin ein ganz typischer Verbraucher. Das heißt, ich habe meine Situation, wo ich aber höchst qualifiziert, perfekt informiert, wohl abgewogen und niemals sofort die perfekte Entscheidung treffe. Aber es gibt in meinem Alltag genauso die anderen Situationen, wo ich spontan Käufe mache, wo ich etwas kaufe, was ich danach im Schrank hängen habe und denke, werde ich nie wieder anziehen, wann gestehe ich es mir ein, mir Sachen aufquatschen lasse und das ist manchmal gar nicht die Werbung, sondern kann auch die Familie oder die beste Freundin sein, die sagt, sieht doch super aus und man selber denkt schon, ich weiß nicht, gefällt mir nicht so ganz. Das kennen wir alle im Alltag. Und es ist eben auch so, wir müssen wirklich wahnsinnig viele Entscheidungen treffen. Auf 35.000 wäre ich in diesem Leben wirklich nicht gekommen. Und das schockiert mich nochmal zutiefst. Gott sei Dank bin ich mir dessen auch überhaupt nicht bewusst. Das heißt, es hilft uns ja auch in vielen Situationen, dass wir nicht auf jeder Verpackung die Rückseite, das Kleingedruckte lesen müssen. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe nie einen kranken Kater, wenn man es muss. Ey, ohne Lupe geht bei dem Licht gar nichts mehr im Tierfutterladen. Ne? Das ist ja das Nächste an der Stelle. Das überfordert einen an vielen Stellen. Und nein, ich falle genauso drauf rein wie andere, auch wenn ich immer viele schöne Beispiele von unseren Verbraucherinnen und Verbrauchern geschildert bekomme und in dem Moment immer denke, ach, wäre dir das auch passiert? Und ganz oft muss ich sagen, ja.
Ja, vermutlich dann
wär's.
Doch. Genau. Würden Sie sich eine Welt ohne Werbung wünschen? So aus Verbraucher, aus der Sicht der Verbraucherschützer, ohne, ich sag mal, unnötige Beeinflussung, wäre das eine bessere Welt aus Ihrer Sicht?
Nein.
Nein.
Das würde ja bedeuten, im Zweifel keine Auswahl, keine Entscheidungsprobleme, keine Gefahr, die falschen Entscheidungen zu treffen. Also alles gibt es einmal. Wir brauchen möglichst wenig Produkte, keine Entscheidungen im Alltag. Ich liebe diese Entscheidungen. Ich liebe es, Neues auszuprobieren. Ich liebe es, Dinge zu testen und zu sagen, wow, das wird meine neue Lieblingsmarmelade oder das wird irgendetwas anderes in meinem Leben verändern und bereichern. Also ich bin jemand, der sehr wohl, sehr gerne die Auswahl hat und ausprobiert und sich bewusst für oder gegen Dinge auch entscheidet. Es ist immer ein Grat, auf den es ankommt. Am Ende, es gibt viele Sachen, da fühlen sich Verbraucherinnen und Verbraucher getäuscht und da wird diese Grauzone aus meiner Sicht überschritten und da ist es nicht mehr gut. Aber am Ende des Tages, ich stehe auf Werbung ein Stück weit. Das ist, gehört dazu, ist ja auch etwas, was unsere Gesellschaft ausmacht. Und wir haben auch hart dafür gekämpft, dass wir eine Produktvielfalt haben, dass wir eine Produktauswahl haben, dass wir Monopole abschaffen, dass es eine Vielfalt am Markt gibt. Aber das macht das Leben des Einzelnen auch nicht einfacher. Und an vielen Stellen sind viele von uns auch überfordert. Und das darf man dabei natürlich auch nicht vergessen.
Mhm. Sie haben jetzt gerade gesagt, dass an vielen Stellen Verbraucher überfordert sind, auch weil teilweise Werbung eben, also die Schwelle des zur Verbrauchertäuschung auch teilweise überschritten ist. Wo beginnt das bei Ihnen und wo ist, ich sag mal, Schönfärberei bei einem Werbeslogan vielleicht noch in Ordnung?
Also ich finde erstmal Markenbildung und so etwas ist für mich ein nachvollziehbares und verständliches Konstrukt. Das ist nicht das Thema. Die Leute fühlen sich in dem Moment über den Tisch gezogen, wo ihnen in der Werbung etwas versprochen wird, was am Ende überhaupt nicht eingehalten wird. Das können zum Beispiel grüne Versprechen sein, grün, ne? Also alles ist nachhaltig, die Verpackung ist recycelbar etc. Alles wunderschön und gut und vielen von uns auch sehr wichtig. Aber gerade in dem Bereich wird viel Schmu betrieben, also Selbstverständlichkeiten ausgewiesen, wo die Verbraucher sich später ärgern. Das nächste Thema sind wirklich diese Mogelpackungen, also wo man wirklich viel Verpackung kauft und im Zweifelsfall weniger drin ist und das Ganze auch noch mehr kostet als vorher. Das sind Sachen, wo wir regelmäßig Fotos und Beschwerden wirklich kriegen. Und für mich auch eine ganz wichtige Grenze ist Werbung für Kinder. Also in dem Moment, wo ungesunde Lebensmittel für Kinder massiv beworben werden, habe ich damit ein grundsätzliches Problem, gerade in einer Gesellschaft, wo wir immer mehr mit Übergewicht und Diabetes zu kämpfen haben. Das finde ich nicht gut und nicht richtig. Und die Grauzone überschritten ist für mich gerade in dem Bereich, wo psychologische Tricks gerade im Internet auch gerne angewendet werden. Also nur noch drei, nur noch zwei, kaufen Sie jetzt. Fünf andere beobachten es auch schon. Da wird man wuschig, ja? Da sitze selbst ich davor und weiß ganz genau, das ist eine Technik, ja. Aber wenn das der eine, keine Ahnung, das eine Urlaubshaus ist, die Ferienwohnung ist, die ich gerne haben will, da werde ich nervös auf der anderen Seite. Da kann ich noch so aufgeklärt sein. Also bei mir zumindest funktioniert das einmal frei.
Also diese künstliche Verknappung, dass, ja, dass ich jetzt zuschlagen muss, Zeitdruck, der aufgebaut wird, das ist tatsächlich ein relativ verbreitetes Mittel, sagen Sie, ja?
Ja, ganz genau. Und natürlich, worauf wir auch immer wieder achten müssen, ist natürlich, dass wenn ich in einer Verkaufssituation bin und das erkenne, kann ich damit anders umgehen. Das ist mir klar beim VW-Händler, das ist mir klar, wenn ich beim Supermarkt reingehe und Lebensmittel kaufen möchte. Aber in vielen Situationen, wo wir es eben erleben, wo die Leute glauben, es ist nicht so, ist zum Beispiel die Situation in der Bank oder in der Versicherung und wo sie dann leider oft zu oft schnell unterschreiben und damit Fehler machen.
Herr Nöcker, wo ist denn für Sie bei der Werbung eine Grenze zwischen, ich sag mal, man preist es schön an, man verpackt das Produkt schön zu, es wird dann eben doch zur Falschaussage, wo werden da, ich sag mal, ethische Grenzen bei Ihnen überschritten?
Naja, eine Falschaussage ist ja keine ethische Grenze, sondern eine rechtliche Grenze. Das darf man ja einfach gar nicht. Das ist ja im UWG geregelt.
Wie geht das? Das ist das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, ist das, glaube ich.
Genau, ja. Also das können wir schon mal komplett ausklammern. Das, also
es sollte nicht vorkommen.
Das sollte nicht vorkommen, klar, auch wenn es ein Gesetz gibt, hindert das nicht jeden daran, das auch mal zu übertreten, aber das ist nicht die Regel. Und auch diese anderen Mechaniken, also wenn man als Markenunternehmen Dinge verspricht, die man nicht einhält, dann wird das nicht funktionieren. Ich glaube da zutiefst an die Selbstregulierungskräfte auch des Marktes. In der Regel, es gibt immer Ausnahmen, aber die Regel ist, wenn ich was verspreche, was ich nicht halte, werde ich abgestraft. David Ogilvy hat das auch gesagt. Er hat gesagt, klar kannst du den Kunden täuschen. David Ogilvy, Gründer und Inhaber einer ganz bedeutenden Werbeagentur und Autor vieler Bücher zum Thema. Du kannst den täuschen, genau einmal. Und danach ist er weg und kommt nie wieder. Und das muss man sich ja vor Augen halten. Das ist ja eine absurde Strategie, zu versuchen, einmal Käufer zu gewinnen und dann so nach dem Motto take the money and run. Ja,
die Nimm Unternehmen das Geld wollen ja das, lauf weg damit.
Lauf weg,
genau. Aber man will den Leuten ja immer wieder Produkte verkaufen.
Ja, und es gab eine Studie von Allensbach, die sagt, die wichtigste Informationsquelle vor einem Kauf ist sind Bekannte und Verwandte.
Die Mundpropaganda. Also
Personen, denen man vertraut. Wenn ich jetzt ein Versprechen mache, das ich nicht halten kann, und der fragt meinen Nachbarn als die wichtigste Informationsquelle, die er hat, wie ist denn das? Und dann sagt er, das ist alles Quatsch, was die in der Werbung erzählt haben. Dann wird das nicht gekauft. Also es funktioniert nicht. Deswegen glaube ich auch nicht an dieses Konzept. Und ich, wenn ich für meine Agenturen sprechen darf, also nee.
Okay.
Das geht, Werbung wird auch anders gemacht.
Okay. Frau Gwotsch, ist das tatsächlich so? Kann man sagen, als Verbraucher, man wird immer nur einmal getäuscht von einem Unternehmen und dann kaufen die Verbraucher eben bei einem Konkurrenzunternehmen? Oder ist die Sache vielleicht doch nicht ganz so einfach?
Nein, so ganz simpel ist sie dann doch nicht. Also wir lassen uns ständig täuschen. Das haben wir ja, Frau Oehlmann hat das auch schon gesagt, selbst sie lässt sich täuschen und das ist ganz normal. Ich lasse mich täuschen. Wir alle lassen uns täuschen. Und täuschen oder Manipulation wird ja auch häufig als Wort genommen. Das ist das böse Wort, das böse M-Wort. Und da gebe ich Frau Ullmann recht. Also das ist natürlich, wenn, sobald irgendwie ein Versprechen nicht gehalten wird. Und welche Versprechen werden denn aber heute in der Werbung oft gegeben? Das sind eher emotionale Assoziationen, die wir verknüpfen. Selten wird noch wirklich das Produkt selbst beworben mit seinen Charakteristiken und so, sondern ich kriege viel mehr mit. So, und das ist natürlich auch schwierig zu widerlegen, dass ich diese Emotionen nicht erfüllt bekomme.
Und weiter geht es mit der Sendung Marktplatz hier im Deutschlandfunk. Unser Thema heute: Werbetricks, Mogelpackungen und mündige Verbraucher. Wie leicht lassen wir uns beeinflussen? Meine Expertinnen und Experten dazu sind heute Wenke Gwotsch von der Justus-Liebig-Universität in Gießen, Ralf Nöcker vom Gesamtverband der Kommunikationsagenturen GWA und Annabel Ölmann von der Verbraucherzentrale Bremen. Vor den Nachrichten haben wir über Verknappung und künstlichen Druck gesprochen. Da gibt es also gibt es nur noch, sie müssen jetzt so schnell wie möglich kaufen. Das ist eine typische Technik, mit der wir Verbraucher unter Druck gesetzt werden. Eine andere Methode, mit der Verbraucher beeinflusst werden, sind Sonderangebote. Was passiert da eigentlich im Kopf, psychologisch, neurologisch, wenn wir ein Sonderangebot sehen und im Zweifelsfall kaufen, Frau Gwotsch? Kann man da dazu ein bisschen was erklären, was da bei uns passiert? Hallo? Ich höre irgendwie gar nichts. Alle weg, Frau Gwotsch?
Also, ich höre Sie, hören Sie mich?
Ich höre Sie Herr auch, Nöcker, aber Frau Gwotsch auch nicht.
Frau Gwotsch ist verloren gegangen, die rufen wir gleich nochmal neu an. Dann stelle ich die Frage einfach mal an Frau Ölmann. Vielleicht können Sie es in Kürze zumindest erklären, warum diese Sonderangebote bei uns funktionieren. Wir müssen jetzt nicht auf den neurologischen Teil
eingehen. Ich wollte gerade sagen, wissenschaftlich versage ich, aber davon ab, ich kann sagen, wie es bei mir funktioniert. Ich rechne innerlich automatisch gleich, was habe ich gespart, wenn ich jetzt zuschlage? Und da wird ganz schnell bei mir so dieses Gefühl, ich spare etwas damit, dass ich etwas kaufe, was ich bis dato gar nicht haben wollte, ausgelöst. Und es passiert mir zumindest auch immer wieder mal, dass man etwas im Sonderangebot kauft, obwohl man nachher zu Hause ist und sagt, oh, hatte ich noch zwei stehen, brauche ich nicht wirklich an dieser Stelle. Aber ich glaube, das ist wirklich psychologisch ein Stück weit bedingt, dass es so funktioniert. Dazu kommt natürlich auch, dass immer damit geworben wird, es so und so viel günstiger zu dem unverbindlichen Verkaufspreis, der häufig gar nicht genommen wird. Das heißt, wie viel es tatsächlich günstiger ist zuvor, kann ich nur wissen, wenn ich wirklich einen guten Überblick habe, regelmäßig auch die Preise prüfe und die Preise meiner Standardsachen, die ich kaufe, beispielsweise im Supermarkt, gut im Kopf habe und dazu auch weiß, wie viel ist drinne. Weil häufig wird ja auch gar nicht der Preis geändert, sondern die Inhaltsmenge geändert. Und das merken viele von uns auch gar nicht an der Stelle.
Ja, Inhaltsmenge geändert. Da sind wir fast schon bei den Mogelpackungen. wir haben allerdings jetzt erstmal eine Hörerin in der Leitung, Frau Auenhardt. Ich kann es leider nicht genau lesen. Hallo, ich hoffe, Sie können uns hören. Was ist Ihre Frage?
Ich kann Sie gut hören. Der Name ist Launhardt.
Launhardt.
Ich habe eine Anmerkung, aber zunächst zum letzten Thema. Bei den Sonderangeboten muss man immer auf die Mengenangabe umrechnen, zum alten Preis und zum angeblichen Sonderangebot, sonst fällt man da rein. Das ist mühsam, lohnt sich aber, um nicht allein schon vom angegebenen Preis hereinzufallen, ganz abgesehen von den Verpackungen, die oft mogeln. Aber ich habe ein anderes Anliegen.
Bitte.
Und zwar halte ich mich für relativ werbungsimmun. Ich versuche, wo immer es geht, Werbung weder zu hören noch zu sehen. Man entkommt dem nicht ganz, aber weitgehend. Und was ich anmerken wollte, die Supermärkte und Drogerien, die stellen ja gar nichts selbst her. Und alles, was sie an Eigenmarken anbieten, sind Produkte von Markenherstellern, eben unter dem Eigennamen. Mhm. Manchmal oder oft reicht es, einfach auf die Herstellerangabe zu gucken und dann weiß man, aha, das ist Nutella oder das ist dies oder das ist das. Bei Netto ist es inzwischen ein bisschen schwieriger geworden, da steht immer nur noch hergestellt für Netto, aber man kommt trotzdem dahinter. Und ja. Wenn man das
und Sie kaufen tatsächlich fast
wenn
nur
man
noch
das systematisch tut, dann fällt man auf nichts rein und man spart obendrein noch viel Geld.
Und Sie kaufen tatsächlich fast ausschließlich Handelsmarken?
Ich kaufe grundsätzlich keine, sagen wir mal, Konzernmarken, sondern immer nur die Eigenmarken. Das sind ja dann die gleichen Sachen.
Okay, ja, dann vielen Dank für diesen für diese Anmerkung, Frau Lornhardt. Da sprechen wir dann doch vielleicht noch mal kurz drüber. Frau Oehlmann, Sie haben ja, glaube ich, von den Verbraucherzentralen, beziehungsweise, Entschuldigung, die Stiftung Warentest hat ja Vergleiche gemacht, inwiefern Eigenmarken und Markenprodukte sich gegeneinander schlagen. Was ist denn da Ihr Eindruck? Ist das tatsächlich so, dass die häufig die gleichen Produkte sind und oft vielleicht sogar besser oder gleich gut sind?
Also tatsächlich ist es wirklich so, dass die Handelsmarken gut mithalten können. Die Stiftung Warentest hat in zig Testen Drogerieartikel, Lebensmittelartikel, Katzenfutter und alles Mögliche gegenübergestellt. Da lohnt es sich auch immer, gerade wenn man jetzt zum Beispiel sich Katzen neu anschafft, bewusst sich dort mal zu orientieren und einen Blick drauf zu werfen. In der Qualität sind sie echt dicht auf. Das gilt natürlich nicht immer für jede einzelne Handelsmarke und für jedes einzelne Billigprodukt, aber viele können wirklich gut mithalten. Die Preisvorteile sind enorm. Da kann man wirklich sowas wie 80%, und das ist der kleinere Bereich, sparen bis hin zu über 300% bei Kosmetika beispielsweise. Das heißt, auch hier Preise vergleichen lohnt sich, die Inhaltsstoffe vergleichen lohnt sich. Ich weiß aber auch, wie es ist, wenn es nicht 1:1 der Markenartikel ist. Manchmal ist es so, dass man genau die eine Creme im Gesicht ab kann und die andere eben nicht. Und dann spielt es gar keine Rolle, ob das die Marke oder die Billigmarke oder die gut abschneiden oder schlecht abschneiden ist. Wenn nur das einem weiterhilft, ist natürlich auch das immer gerechtfertigt. Aber vergleichen lohnt sich, ja.
Mhm. Herr Nöcker, Markenbildung ist ein ganz, ganz großes Thema für die Werbeindustrie. Und jetzt sagt Frau Oehlmann und auch unsere Hörerin Frau Launhardt, die Handelsmarken sind super und die Produkte sind oft genau die gleichen. Was steckt dahinter? Warum dann überhaupt Markenprodukte?
Das müssen Sie natürlich am Ende den Käufer, die Käuferin fragen, warum sie trotzdem auf Markenprodukte immer noch Wert legt. Das kann ich Ihnen ehrlich gesagt gar nicht genau beantworten. Eins ist natürlich klar, auch die Händler machen Markenwerbung. Man geht ja zu Netto und nicht zu einem anderen. Auch das sind auch große Kunden unserer Agenturen. Ansonsten gibt es aber offensichtlich Faktoren, die eben über das rein Rationale hinausgehend, also sonst wären wir ja Homo economicus und würden, der guckt ja nur auf ein Signal, nämlich Preis. Das tun aber offensichtlich die Bürger und Bürgerinnen, Konsumentinnen und Konsumenten nicht.
Aber was kaufen und wir dann, wenn wir ein Markenprodukt kaufen? Was kaufen wir dann? Kaufen wir da ein Lebensgefühl oder was ist es, was wir da tatsächlich dann einkaufen?
Das ist ganz schwierig zu verallgemeinern. Also das hängt natürlich darauf ab. Warum gehe ich zu Hornbach und nicht zu Praktika oder in einen anderen Baumarkt? Da ist es ja tatsächlich so, dass Hornbach über die Markenkommunikation geschafft hat, den projektgetriebenen Handwerker, Hobbyhandwerker und Profihandwerker besonders gut sozusagen zu adressieren in seinem Wesen. Und dann geht er eben dahin, obwohl vielleicht im Nachbarmarkt 20% auf alles außer Tiernahrung er das besser, billiger gekauft hätte. Ja? Okay. So sind wir halt nicht. Und ich finde das auch gut. Das wäre doch eine, also Sie haben ja eben auch mal nach der Welt ohne Werbung gefragt. Mhm. Das wäre doch eine fürchterliche Welt. Ja? Zumal übrigens auch noch ein ganz wichtiger Punkt, ich muss den jetzt auch mal hier platzieren. Unsere Medien sind werbefinanziert, zum ganz großen Teil. Deutschlandradio jetzt nicht, gebührenfinanziert, herzlichen Glückwunsch dazu. Die Gebühren wären aber übrigens auch viel höher, wenn nicht im Öffentlich-Rechtlichen auch geworben werden. Das darf man ja nicht vergessen.
Da wäre der Rundfunkbeitrag also tatsächlich höher, das ist ein gutes Stichwort.
Richtig, und Zeitungen würden 10 Euro kosten und mehr etc. Das muss man ja auch mal festhalten. Das ist ein wichtiger Punkt, der gerne unterschlagen wird.
Okay. Sprechen wir nochmal über die Wirkungen von Werbung. Frau Gwotsch ist uns inzwischen wieder zugeschaltet. Frau Gwotsch, es gibt ja auch das Stichwort von unterschwelliger Werbung. Das heißt, da passiert viel unbewusst. Was ist das und was ist da der Gedanke dahinter?
Naja, das ist, ich kriege das gar nicht bewusst mit. Das ist nicht also wirklich Werbung, offensichtliche Werbung. Das muss ich erst herausfinden oder erstmal verstehen, dass das wirklich Werbung ist. Und Werbung funktioniert natürlich, soll ins Unbewusste reingehen und mir positive Emotionen oder andere Assoziationen, die positiv sind, vermitteln. Und dann kaufe ich natürlich eher dieses Produkt. Funktioniert sehr gut bei uns.
Also bei Markenbildung hat das auch viel, funktioniert auch viel unterschwellig, wenn ich das richtig verstehe?
Ja, natürlich. Sie spielen ja nicht nur damit den bestimmten Produkten dieser Marke, sondern tatsächlich, das gibt ein ganzes Markenimage. Und wir haben natürlich dann positive Emotionen, vielleicht weil wir aus der Kindheit diese Produkte kennen, diese Marken kennen und verbinden damit was Positives, dann nehmen wir das auch eher als Erwachsene. Und wir haben vielleicht auch nochmal ganz kurz Marken versus Handelsmarken. Wir haben auch nicht immer die Zeit, wie Frau Launhardt jetzt, oder wollen diese Zeit dafür verwenden, wirklich zu untersuchen, wo kommen diese Produkte genau her, welche sind gut, welche nicht, oder welche sind welche Marken. Und insofern, wir haben 24 Stunden alle pro Tag, die wir aufwenden können, und davon, wir haben bestimmte Interessen, die wir verfolgen und so weiter. Insofern haben wir eine begrenzte Zeit, die wir auch nur aufwenden können, um wirklich alle Informationen einzuholen, damit wir die rationale Entscheidung treffen können.
Lassen Sie uns noch mal ganz kurz mit einem Mythos aufräumen. Es gibt, es kursiert dieser Gedanke, dass es auch diese subliminale Werbung gäbe, wo dann in einen Kinofilm beispielsweise oder in einen Film Einzelbilder eingeschnitten werden. Also von 24 Bildern pro Sekunde ist dann ein Bild, wo dann steht, iss Cola, trink Cola, iss Popcorn oder sowas. Da gab es auch in den 50er Jahren eine berühmte, ich sag mal in Anführungszeichen, Studie. Da ist aber nicht viel dran. Das funktioniert nicht ganz so einfach, oder?
Das funktioniert manchmal. Und es gab eine Werbung, jetzt weiß ich nicht mehr, welche Firma das war, aber da war ein Frosch eingeblendet. Der hatte gar nichts mit dem Produkt zu tun. Der war einfach nur kurz durchs Bild gehüpft. Und dadurch wurden positive Assoziationen mit dem Produkt, mit der Marke geknüpft. Und das heißt, manchmal funktioniert das, aber selbst für Wissenschaftler können das nicht genau erklären, warum, wann, was, wie genau funktioniert.
Also es ist auf jeden Fall nicht so einfach, dass man da ein Bildchen einblendet und dann kaufen wir alle wie wild Cola oder Popcorn.
Keinen Fall eine Garantie für den Verkauf, nein.
Es gibt da ja auch relativ klare Regeln, was erlaubt ist, wann unterschwellige Werbung und so weiter, was da gilt. Herr Nöcker, können Sie da vielleicht ganz kurz sagen, inwiefern ist das in Deutschland erlaubt oder verboten?
Auch da weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nicht, ob das irgendwo geregelt ist, ob unterschwellige Werbung, da müsste man das ja erstmal definieren. Ich glaube, das Unterschwellige funktioniert anders, als indem wir, wie bei Vance Packard war das, glaube ich, die geheimen Verführer.
Genau. Das war der in den 50er Jahren diese Iss-Popcorn-Trink-Cola-Studie gemacht hat.
Genau, jeder 68er hatte das neben Horkheimer und Adorno auf dem Tisch liegen. Das funktioniert anders. Es funktioniert einfach über diesen Vertrauensvorschuss. Jedes Unternehmen, das viel Geld in Werbung investiert, signalisiert damit, ich kann mir das leisten. Und warum kann ich mir das leisten? Weil ich ein Produkt herstelle, das die Leute nicht nur einmal kaufen, sondern ich weiß, sie werden es auch wieder kaufen. Das heißt, sie gehen in eine Art Vorleistung, von der sie, weil sie von ihrem Produkt und der Qualität überzeugt sind, annehmen, dass sie das Geld auch wieder reinholen. Und das nehmen wir, ob wir wollen oder nicht, glaube ich, wahr. Wenn da seit 100 Jahren eine gewisse Waschmittelmarke immer werben kann, groß werben, immer wieder neu werben, dann vertrauen wir, weil wir sagen, das können die sich offensichtlich leisten, weil die Leute kaufen es tatsächlich immer wieder und immer wieder. Und ich glaube, gegen diese, wenn Sie das unterschwellig nennen wollen, können wir uns nicht wehren und sollten wir uns auch gar nicht wehren, weil das natürlich unheimlich entlastet. Ja, okay. Also es ist ja ein klares Signal aus einem Markt, das für Qualität spricht. Die lustigerweise
wenn ein Produkt
hat es
über 100 Jahre sich immer wieder verkauft, immer kann wieder. Es so schlecht nicht sein, meinen Sie?
Das DIW hat das sogar nachgewiesen, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Das hat für bestimmte Produkte oder für eine Reihe von Produktkategorien herausgefunden, es gibt einen eindeutigen Zusammenhang zwischen der Höhe der Werbeinvestitionen und der Produktqualität. Also je mehr für Werbung ausgegeben wurde, desto besser die Qualität. Also als auch nochmal so ein empirischer Blick. Aber man kann sich das ja auch irgendwo, auch wenn man jetzt mal nachdenkt über sein eigenes Verhalten, man kann sich das ja irgendwie auch nachvollziehen. Das ist aber auch wirklich belegt.
Wunderbar. Wir haben jetzt relativ viel darüber gesprochen, wie Werbung funktioniert, mit welchen Tricks wir Verbraucher uns immer mal wieder verführen oder auch manipulieren lassen. Wie viel Psychologie in der Gestaltung und Einrichtung von Supermärkten steckt, das hat sich mein Kollege Bastian Wirzjoch erklären lassen.
Marco Vosslers Obst- und Gemüseabteilung sieht aus wie ein Stall. Ein altes Wagenrad lehnt an einer Kiste mit Kartoffeln. Stroh hängt von der Decke. Darunter sitzen Hühner aus Stoff.
Alles so ein bisschen rustikal, haben hier so eine abgehangene Decke drin, dass es einfach hier so ein wohnliches, gemütliches Flair gibt.
Weil Edeka-Läden Inhaber geführt sind, kann Marktleiter Vossler in seinem Supermarkt schalten und walten, wie er möchte. Wie fast überall liegt auch bei ihm das normale Standardsortiment, Tiernahrung, Reinigungsmittel, Toilettenpapier, im Zentrum des Ladens. Den Weg, den die Kunden außen herum nehmen sollen, nennt Vossler indirekte Zwangsführung. Diesen Rundgang hat er nach seinen ganz eigenen Vorstellungen gestaltet. Nach Vorstellungen, die viel mit Psychologie zu tun haben.
Deshalb haben wir uns gesagt, okay, direkt nach der tollen Obst-Gemüse-Abteilung, wo wir Frische suggerieren, wo wir das spielen können, was wir gut können, starten wir mit Süßwaren, um einfach den Kunden einen Impuls zu geben. Oh ja, Mensch, hier muss ich nochmal abbiegen, hier brauche ich noch meine Schachtel Pralinen oder meine tollen Bonbons, die er jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm hat.
Zucker stimuliert das Belohnungssystem im Gehirn, weil Glückshormone freigesetzt werden. Das funktioniert auch mit Sonderangeboten. Solche Impulsartikel werden spontan gekauft, weil wir Käufer gerne Beute machen. Darüber hinaus stellt Vossler auch praktische Impulsartikel wie Sauce Hollandaise neben Spargel oder Grillkohle neben die Fleischtheke. Dort angekommen deutet der Marktleiter auf glänzende Schweinelenden, Koteletts und Schnitzel.
Auch hier arbeiten wir jetzt wieder mit einer Sonderbeleuchtung. Hier sind so Filter drin vor den Lampen. Vielleicht, wenn Sie jetzt reinschauen, man sieht so ein bisschen lila Schimmer. Das sorgt dafür, dass unser Frischfleisch speziell noch ansprechender aussieht, dass die Ware richtig leuchtet. Wenn man jetzt hier eine ganz klassische Lampe verwendet, dann wirkt das Fleisch hell, grau und trist. Ne?
Es gibt einen klassischen Spruch der Ladeneinrichter. Licht lockt Leute,
sagt der Psychologe und Konsumexperte Norbert Wittmann.
Der Kunde ist sich gar nicht klar, dass das gut beleuchtet ist. Er findet es aber schön. Das zweite ist Musik. Wenn in der Weinabteilung französische Akkordeonmusik gespielt wird, steigen die Umsätze französischen Weins an. Die Musik reduziert die Laufgeschwindigkeit. Die Kunden fühlen sich wohler. Sie neigen eher zum Bummeln statt zum Durchrennen.
Na, und wenn wir jetzt mal hier konkret zum Beispiel ins Konfitüre oder ins Honigregal gehen, dann gibt es in so einen Regalmeter, jeder Kunde kennt es, wenn man davor steht, gibt es immer so drei Zonen.
In die Sichtzone auf Augenhöhe stellt Vossler die teuren Marken- und Premiumartikel sowie umsatzschwächere, regionale Produkte. Eine ungewöhnliche Platzierung.
Es gibt so ein Kategorie-Management, nennt sich das CM-Projekte. Das machen Hersteller und Einzelhandelsketten, erarbeiten das immer zusammen. Dort gibt es dann ganz viele wissenschaftliche Studien. Da gibt es immer Richtlinien und Empfehlungen. Die Empfehlung, regionale Produkte in der Sichtzone zu platzieren, gibt es jetzt nicht unbedingt. Wir machen das aber.
Regionales Produkt für viele Leute löst das ein Gefühl der Geborgenheit, der Dazugehörigkeit aus. Und gerade jetzt in Covid-Zeiten hat sich das auch verstärkt. Zumal dann noch mehr rationale Aspekte dazukommen, eben wie Nachhaltigkeit, ökologische Verantwortung.
Obwohl Marco Vossler mit regionalen Produkten weniger verdient, hat er seinen kompletten Laden damit aufmerksamkeitsträchtig vollgestellt. Eine Strategie, die viel mit seinem Konzept zu tun hat, eine gemütliche Atmosphäre im Supermarkt zu schaffen. Und das könnte sich auszahlen, sagt Konsumexperte Norbert Wittmann. Denn wenn sich Kunden in einem Laden wohlfühlen, kaufen sie dort im Schnitt 10% mehr ein.
Wie uns Gerüche, Licht und Ladengestaltung beeinflussen, das war der Beitrag von Bastian Wirzjoch. Ja, wir haben es gerade gehört, im Schnitt kaufen wir also 10% mehr ein, wenn wir uns in einem Laden wohlfühlen. Wäre es aus Verbrauchersicht vielleicht irgendwie besser, wenn Supermärkte grundsätzlich kalt und ich sag mal eher ungemütlich sein müssten, Frau Oehlmann?
Ja, für die Entscheidung anscheinend. Hätte ich so natürlich auch wieder gar nicht vermutet. Ich gehöre garantiert zu denen, die die 10% auch mitnehmen. Ich kann immer nur berichten, was aus meiner Sicht eine gute Gegenmaßnahme ist. Also das Schlimmste, was man, glaube ich, machen kann, ist ohne Einkaufszettel und mit Hunger einkaufen gehen. Aber das hat jeder schon mal erlebt, oder? Man kauft nur Mist, ja, alles nach dem Nutri-Score dunkelrot, geht gar nicht. Und der Hungertod, der gefühlte, ist ja so nah, dass man auch gefühlt 5-mal für den Tag sozusagen Essen einkauft, obwohl man ja nach einmal auch satt ist. Das heißt, da ist gute Vorbereitung, glaube ich, das Wichtigste beim Einkaufen. Und ansonsten, ich persönlich mag es aber auch, wenn ich mich wohlfühle und nicht gleich reinkomme und denke, oh Gott, raus hier. Ich werde überrannt, es gibt keinen Platz, ich komme mit meinem Einkaufswagen nicht durch. Da bin ich gleich durch mit der Nummer. Das finde ich noch viel schlimmer.
Also die Verbraucherzentrale Bremen fordert keine ungemütlichen Supermärkte, keine Pflicht zum ungemütlichen Supermarkt. Frau Gwotsch, die Frau Oehlmann hat gerade angesprochen, den Einkaufszettel, der eine gute Idee ist, weil man sonst zu viel einkauft. Gibt es da tatsächlich auch, ich sag mal, Forschung dazu, was mir hilft, Impulskäufe zu vermeiden?
Ja, na ganz klar, der Einkaufszettel hilft. Also das ist wirklich, das zeigen alle Studien. Da kaufe ich diese 10% mehr eben nicht, wenn ich mich dran halte. Ich darf natürlich auch nicht hungrig sein, weil dann kauft man die fünffache Menge. Das kenne ich auch von mir. Also das ist ganz normal. Bloß nicht hungrig in den Supermarkt gehen.
Also das sind wirklich wissenschaftlich belegte Tipps, die auch funktionieren, sagen Sie.
Ja, da gibt es Studien zu und das ist immer, wenn wir Interventionsstudien da so entwickeln, dann sind das tatsächlich auch Empfehlungen, die wir mitgeben, ne? Wirklich mit dem Einkaufszettel mitgehen, ein begrenztes Budget sich setzen, tatsächlich vielleicht nur mit Bargeld reingehen, dann kann ich nicht die Karte so weit wie notwendig dann nutzen, sondern habe eben nur das begrenzte Budget, nicht hungrig gehen und so weiter. Es gibt verschiedene kleinen Wagen nehmen. Wenn ich weiß, ich möchte eigentlich nur was ganz Kleines, nur schnell noch ein paar Äpfel holen, dann nehme ich keinen Wagen, sondern vielleicht nur den kleinen Einkaufskorb. Da kann ich schon gar nicht so viel reinpacken.
Das ist ein interessanter Aspekt, der kleinere Einkaufswagen. Wir haben noch eine andere Sache gehört im Beitrag, nämlich, dass in der Fleischtheke Lampen hängen, die einen lila Schimmer ausstrahlen, damit das Fleisch schön lecker aussieht. Fängt da für Sie schon Manipulation an, Frau Gwotsch, oder ist das noch, ich sag mal, alles im Rahmen soweit?
Das würde ich zum Graubereich setzen.
Graubereich also, beim grauen Fleisch.
Genau, Graubereich beim grauen Fleisch. Das ist genauso die Musik und so. Wir wollen ja aber auch manchmal ein Erlebnis haben, wenn wir einkaufen gehen. Die Shopping Malls sind so aufgebaut, dass wir uns wohlfühlen. Das ist ja nicht nur das pure Einkaufen, sondern auch manchmal tatsächlich das Erlebnis, dass wir mit einkaufen quasi. Insofern ist das schwierig. Also natürlich sind wir aber auch geleitet von Musik, von Gerüchen, von Frische, von wenn es irgendwie schön aussieht, schön verpackt ist. Ich glaube, was da wichtiger ist, tatsächlich die Aufklärung, Information, Bildung, dass wir uns dessen ein bisschen bewusst sind. Das ist, manchmal möchte ich verführt werden, aber manchmal möchte ich auch wirklich nicht verführt werden. Und dass ich die Möglichkeit habe, selbst zu entscheiden und auch, dass die Informationen habe und das Wissen habe, mich entsprechend verhalten zu können. Mhm.
Herr Nöcker, wie sehen Sie das mit der Verführung durch, ich sag mal, die Fleischtheke im hübschen Licht? Ist das was Sie auch einfach als normal ansehen oder wo gehen da bei Ihnen die Grenzen?
Das ist natürlich jetzt relativ weit weg vom Kerngeschäft der Mitgliedsagentur des GWA, also da bin ich jetzt fast schon wieder in meinem persönlichen Einkaufserlebnis. Und ich kann eigentlich meinen Vorrednerinnen überhaupt nicht widersprechen oder dem noch was hinzufügen. Ich sehe das aber auch so, also auch mit diesem Verführen, den Begriff finde ich auch immer, der stimmt irgendwo, aber ich finde dieses Umworben eigentlich besser. Also wir werden ja umworben. Der Markt macht ja eigentlich nichts anderes wie der Bewerber, der da sitzt und einen Job haben will. Der stellt sich so gut wie möglich dar, ne? Oder wie der eine Wohnung mieten will, sich seinem Vermieter gegenüber darstellt. Also es geht ja um Werben, um Vertrauen gewinnen und so. Und alles, da sind doch, wir wissen ja, dass das so ist. Also wir wissen ja, dass wir umworben werden und auch von mir aus verführt werden wollen. Das haben wir ja über lange Jahre gelernt, ja. Und insofern finde ich da erstmal per se nie irgendwas schlimm dran, es sei denn, es werden wirklich Grenzen überschritten, wo dem Versprechen was folgt, was gar kein Einhalten des Versprechens ist, etc.
Wunderbar.
Wirklich Tricks.
Ich fürchte, wir müssen gleich wieder zu den Nachrichten schalten. Sie hören den Marktplatz. Unser Thema heute: Werbetricks, Mogelpackungen und mündige Verbraucher. Wie leicht lassen wir uns beeinflussen? Und weiter geht es mit der Sendung Marktplatz hier im Deutschlandfunk. Unser Thema heute: Werbetricks, Mogelpackungen und mündige Verbraucher. Wie leicht lassen wir uns beeinflussen? Meine Expertinnen und Experten dazu sind heute Wenke Gwotsch von der Justus-Liebig-Universität in Gießen, Ralf Nöcker vom Gesamtverband der Kommunikationsagenturen GWA und Annabel Oehlmann von der Verbraucherzentrale in Bremen. Vor den Nachrichten haben wir darüber gesprochen, mit welchen Strategien man vielleicht Impulskäufe vermeiden kann. Da gab es unter anderem den Tipp, einen Einkaufszettel zu benutzen und kleineren Einkaufswagen, was tatsächlich nachweislich hilft, dass man weniger einkauft. Fand ich ganz spannend. Was kann ich denn machen, wenn ich als Verbraucher über, ich sage mal, unschöne, fragwürdige Werbung stolpere, die nicht in Ordnung ist, wo es vielleicht tatsächlich auch rechtliche Grenzen, ethische Grenzen überschritten werden? Herr Nöcker, was gibt es da für Möglichkeiten, wenn ich mich beschweren möchte?
Da gibt es eine ganz eingespielte und populäre Möglichkeit, für jeden zugänglich, und tatsächlich wird auch jede Beschwerde bearbeitet. Das ist nämlich der Werberat, der Deutsche Werberat, unter der Adresse auch im Internet zu finden, oder beim ZAW, dem Zentralverband der Deutschen Werbewirtschaft, angehängt. Tatsächlich können Sie sich da, wenn Sie sagen, das geht so gar nicht, da sind ja doch irgendwie Kinder adressiert worden oder das ist sexistisch oder herabwürdigend oder, können Sie sich dort beschweren. Und ich tatsächlich bitte auch darum, dass Sie das bitte, bitte tun. Es ist nämlich tatsächlich so, diese Fälle passieren eher nicht bei den 130 Mitgliedern des GWA, sondern in der Fläche, auch in der Provinz gerne mal irgendwelche Lkw-Planen vom Kfz-Mechaniker etc. Also das hilft ja auch, das Gesamtniveau der Werbung und auch in ethischer Hinsicht zu heben. Also bitte, bitte wenden Sie sich, wenn Sie irgendwas sehen, was Sie stört, an den Deutschen Werberat.
Der Deutsche Werberat. Es gibt ja noch die Zentrale gegen unlauteren Wettbewerb. Das ist nochmal was anderes. Das hat mit Werbung nicht so viel zu tun, oder?
Doch, da können Sie natürlich klagen, wenn Verstöße wirklich gegen UWG, also gegen das eben schon genannte Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, stattfinden. Das ist aber jetzt nichts, was, glaube ich, dem Bürger und der Bürgerin zur Verfügung steht, sondern ich weiß nicht, wer da genau klagt. Ich bin kein Jurist. Ich würde den Werberat empfehlen.
Die Frau Oehlmann meldet sich.
Genau. Frau Oehlmann. Sie können klagen.
Das ist unser klassischer Weg, genau.
Genau. Also das ist für die Hörerinnen und den Hörer ist das jetzt nicht so
der
Weg,
ja,
sondern da ist der Deutsche Werberat ist da der bessere Weg. Und wie gesagt, es wird jede eingehende Beschwerde wird behandelt.
Wunderbar. Vielen Dank für die Aufklärung. Frau Oehlmann, und in was für Fällen gehen Sie gegen Werbung vor?
Also klassisch bei Mogelpackungen werden wir häufig von den Verbraucherinnen und Verbrauchern angesprochen und angeschrieben und die schicken uns dann die Fotos, und gerade wenn wir es für eine eindeutige Sache halten, gehen Verbraucherzentralen dagegen natürlich auch juristisch und häufig auch erfolgreich juristisch vor. Aber auch dort, die Grauzone ist groß. Das heißt, Verbraucherinnen und Verbraucher, wenn sie irgendwas sehen, schicken Sie uns Fotos, schicken Sie uns Belege, genauso das örtliche Eichamt ist zuständig, um solche Beschwerden erstmal aufzunehmen. Das kostet Sie vor allem nichts und wir können dann im Zweifel die Kosten übernehmen und juristisch dagegen vorgehen.
Wunderbar. Frau Gwotsch, Mogelpackung, das Wort ist jetzt hier schon mehrfach in der Sendung gefallen. Die meisten Verbraucher haben ja auch eine grobe Vorstellung, was man darunter sich vorstellen muss. Gibt es da, ich sag mal, eine klare Definition, wann Mogelpackung anfängt und wann eine Verpackung vielleicht einfach nur ein bisschen groß ist? Und warum fallen wir drauf rein?
Na, ich weiß jetzt auch nicht, ob es eine ganz klare Definition gibt, ab wann eine Mogelpackung ist. Aber wir wissen, dass es natürlich, wenn da viel zu wenig Inhalt ist oder der Preis zu hoch ist oder, dann wird von Mogelpackung getroffen, es gibt, ist gesprochen. Es gibt ja auch immer die Mogelpackung des Jahres von der Verbraucherzentrale. Mhm. Also Großpackungen einfach Ersparnisse auch vortäuschen.
Aber, warum fallen wir Verbraucher da drauf rein? Es heißt, immer auf Größe käme es nicht an.
Aber ja, wenn es so einfach wäre. Wir haben diese psychologischen Biases, werden die genannt, also wo wir wirklich verzerrt Sachen wahrnehmen. Und das ist, da haben wir sowas wie Gewinn. Natürlich, umso mehr ich kriege, das sieht größer aus, ich kriege mehr für das Geld. Das ist doch super. Natürlich schlage ich dazu. Das ist, wie Frau Ullmann vorhin gesagt hat, naja, wenn ich 5 kriege oder nur maximal 5, dann kaufe ich auch 5 Stück. Das ist diese Verknappung oder diese Größe, diese schönen Farben und so weiter. Da wollen wir das haben. Das ist das, unser Gewinn. Das gibt uns Freude, dass wir haben Spaß daran. Nur zu Hause merken wir dann, oh, da ist gar nicht so viel drin. Wie
versprochen. Sie haben jetzt gerade die Freude schon mal angesprochen. Das war tatsächlich eben, als Sie nicht in der Leitung waren, als Sie aus der Leitung geflogen waren, war das tatsächlich meine Frage. Was passiert eigentlich im Kopf, wenn wir als Verbraucher, ich sag mal, ein Sonderangebot haben oder denken, wir haben gerade ein gutes Schnäppchen gemacht? Da sind ja durchaus, ich sag mal, biochemische Prozesse, die da ablaufen. Ich habe gelesen, die seien ganz ähnlich wie, wenn man irgendwelche Drogen nimmt oder ähnlich. Belohnungszentrum habe ich da gehört. Können Sie das vielleicht ein bisschen erklären, was es damit auf sich hat?
Genau, also da wird Dopamin freigesetzt und damit haben wir, also wir werden belohnt. Das ist tatsächlich ähnlich wie Drogen. Und oder wenn wir Schokolade essen, merken wir auch so ein Glücksgefühl. Ne? Das ist Zucker, setzt Dopamin frei und schon freuen wir uns. Wir freuen uns, wenn wir Schnäppchen machen, wenn wir Schnäppchenjäger sind und dann Schnäppchen machen, dann freuen wir uns, bis wir zu Hause sind. Also bis wir das vielleicht nochmal nüchtern analysieren. Vielleicht kaufen wir die Kleidung auch, weil wir uns belohnen wollen, weil wir was Gutes geleistet haben, dann gehen wir und shoppen. Und das ist aber meist kurzfristig. Ne? Das ist kurzfristig beim Einkaufen selbst oder so, da haben wir dieses Gefühl, zu Hause dann eher nicht mehr. Zu Hause vielleicht beim Konsum von Schokolade, wie gesagt, dann essen wir Schokolade, dann fühlen wir uns wieder ein bisschen glücklicher. Genauso geht das ja im negativen Emotionen. Mir geht schlecht, also muss ich mir irgendwas Gutes tun. Gehe ich einkaufen oder esse was Leckeres und so weiter. Das wird ja viel über den Konsum definiert.
Mhm. Herr Nöcker, sind das tatsächlich, ich sage mal, auch Mechanismen, über die man in der Ausbildung, in der Werbebranche spricht, die man lernt, mit denen man vielleicht auch ein bisschen umgeht?
Also Menschen in Agenturen gehen ganz anders an Fragestellungen ran, wie Sie die jetzt beschrieben haben. Die sagen nicht, Lektion 1, hier sind die Psychotricks und Lektion 2, hier können wir irgendwie mit Farbe und Licht und so. Jemand, der in der Agentur ist, brennt für die Marke, die er da vertritt. Und er brennt für seine Ideen. In Agenturen sind Ideen und Kreativität die wesentlichen Treiber. Und nicht Kreativität im Sinne von Kreativität von Werbetricks, sondern wie kriegen wir es hin, wie sprechen wir den potenziellen Käufer, die Käuferin, oder die aktuellen, die muss man auch bei der Stange halten, an, wie können wir noch irgendwas, was für den relevant ist und was vielleicht vom Rest der Welt abweicht, bieten, sodass er eben ins Regal nicht zu dieser Marmelade, sondern zu der anderen greift. Das ist ja das Thema. Aber die sind ganz anders motiviert. Das sind im Prinzip immer noch Künstler, die eine Idee zum Leben bringen wollen, die am Ende wirksam ist. Und die lassen sich dann messen einmal an der kreativen Wirksamkeit, oh, das ist eine tolle Werbung, und eben aber auch an der Wirksamkeit auf dem Markt. Also unsere Marke hat der anderen Marke Marktanteile abgenommen. Und das ist nur zurückzuführen auf unsere Idee. Das ist, was Leute in Agenturen antreibt.
Und da haben dann eben die Agenturmitarbeiter im Zweifelsfall Dopamin im Hirn, weil Total. Sie ein Erfolgserlebnis haben.
Aber hallo.
Sie haben gerade gesagt, es geht auch immer um die Frage, wie komme ich an die Verbraucher überhaupt noch ran? Gerade jüngere Leute werden mit klassischer Werbung weniger inzwischen erreicht, habe ich gelesen. Dafür gibt es neue Werbeformen wie dieses Influencer-Marketing. Vielleicht können Sie kurz mal erklären, was ist das und warum erreicht man damit gut junge Menschen?
Also Influencer und Influencerinnen sind vor allen Dingen Menschen, die große Reichweite im Internet erzeugen. Durch irgendetwas, was sie dort tun, also bei Instagram Bilder posten, Filme bei YouTube etc. Also es geht um ein Phänomen, das stark mit den sozialen Medien, den sogenannten, verbunden ist. Die haben es irgendwie geschafft, einen relevanten Inhalt in die Welt zu setzen. Viele sogenannte Follower aus der gleichen Gruppe wie der Influencer, die Influencerin. Das heißt, da ist eine gewisse Nähe. Das ist eine von uns. So. Und es kommt dann eben auch mittlerweile häufiger vor, dass die Influencerinnen und Influencer Dinge empfehlen, die eben auch mal Produkte sind und das eben auch bezahlt. So funktioniert das im Wesentlichen. Es gibt da welche, die verdienen richtig viel Geld und haben richtig viele Follower. Und das ist einfach eine neue, also das sind sozusagen Ein-Personen-Medien, die es geschafft haben, viel Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und das ist natürlich für die Werbeindustrie oder für unsere Branche auch sehr interessant. Allerdings, und das, jetzt kommt das große Allerdings, auch da müssen die gleichen Regeln gelten wie bei anderen Medien. Das heißt, Werbung und sonstige Inhalte sollen und müssen, und da gibt es ja jetzt auch ein BGH-Urteil sogar dazu, klar getrennt sein. Sonst haben wir an der Stelle ein Problem. Das sind alles neue Formen, da gibt es ja noch ein paar andere. Da muss auch jetzt irgendwie die Gesetzgebung noch hinterher, das Recht angepasst werden, Urteil gefällt werden. Aber auch da dürfen natürlich keine anderen Regeln gelten als in anderen Medien.
Das ist ein, ja, eine klare Aussage dazu, da gelten die gleichen Regeln. Mein Kollege Thomas Meinert hat für uns unsere Hörerfragen im Blick. Herr Meinert, was kommen denn besonders häufig für Fragen oder für Anmerkungen?
Ja, die Mogelpackung, die wir schon angesprochen haben, gab es noch eine kleine Anmerkung dazu. Es gibt keine Mogelpackung. Auf aller Verpackung steht Mengenangaben, Gewicht, Liter oder sonst was. Lesen hilft. Also eine Anregung noch. Die Frage ist natürlich,
den Grundpreis vergleichen ist immer ein guter
Tipp. Das steht auch manchmal am Regal. Die Frage ist immer, wie groß und klein das geschrieben ist. Aber ein ganz anderes Thema noch. Werbung, wir haben ja schon gehört, Werbung informiert, Werbung regt an. Werbung kann Grenzen überschreiten. Aber es gibt auch Werbung, die ist erlaubt, aber sie ist schlecht oder nervig. Und manchen Hörern gefällt sie, die sagen, naja, kann ich ja, finde ich gut, ist auch etwas übertrieben. Und andere sagen, nee, so eine nervige Werbung, das Produkt kaufe ich nur ganz gewiss nicht. Also, was machen wir mit der nervigen Werbung?
Herr Nöcker, gibt es auch Mittel und Methoden gegen nervige Werbung?
Ja, aber was ist bitte eine objektive Definition von nerviger Werbung? Also ich kann... Mir gefällt natürlich auch nicht alles, aber dann bin ich auch nicht der, der gemeint ist. Also ich glaube, wenn Werbung nervt, ist man auch nicht der Gemeinte. Oder sie ist nicht professionell gemacht. Eins von beiden.
Okay.
Aber das ist eine ganz und da dürfen wir uns auch nicht aus so einer Deutschlandradio, Prenzlauer Berg und so, wir, die Bescheidwisser, und das nervt uns alles. Die Welt ist ganz divers. Und es gibt Werbung, die wir alle hier vielleicht als unheimlich nervig empfinden, die aber für andere, und das ist jetzt wirklich eine ganz wertfreie Aussage, für andere hochrelevant und genau richtig ist. Also da darf man jetzt auch nicht N gleich 1, mich nervt das, auf alle anderen schließen. Das ist unzulässig.
Ja, das kam ja eben schon als in der Hörerfrage auch ein bisschen zum Ausdruck.
Genau.
Ja, die Produkte, da gibt es die Ecken für die Sonderangebote. Und jetzt, oh Wunder, kurz vor Silvester, stehen da keine Sonderangebote mehr, sondern an der gleichen Stelle, wo sonst immer die Sonderangebote stehen, steht jetzt der Sekt, aber der ist dann wahrlich kein Sonderangebot mehr. Fallen Verbraucher darauf rein?
Frau Oehlmann, was sagen Sie dazu? Ist das was, was auch funktioniert?
Also, ich sehe mich flitzen durch den Supermarkt. Knapper Einkauf, bevor die Läden schließen. Ja, natürlich nehme ich diesen Sekt mit. Und egal, was er kostet, brauchen wir nicht drüber reden. Für Preisvergleich keine Zeit mehr. Ja, auch sowas funktioniert. Das, finde ich, ist aber auch völlig legitim. Viel schlimmer finde ich immer, dass wir das Problem haben, dass gerade bei Mogelpackungen, also wie viel Luft darf drin sein und was ist in Ordnung? Da haben wir schwammige Begriffsbestimmungen, fehlende Standards. Und das ist ein echtes Ärgernis, wo wir auch immer in die Einzelfallprüfung müssen und dadurch sozusagen juristisch auch relativ wenig oder erst langwierig was dagegen unternehmen können. Da fände ich es viel sinnvoller, wenn wir konkrete Regelungen hätten. Der Sekt stand am Gang. Ich kann es verstehen.
Okay, wir haben noch eine Hörerin in der Leitung. Frau Schweinitz, was ist Ihre Frage? Hallo und herzlich willkommen.
Ja, guten Tag. Vielen Dank. Meine Frage ist, oder mir fiel auf, dass sehr oft inzwischen Werbung als Information getarnt daherkommt. Und das finde ich doch sehr ärgerlich. Also wenn ich weiß, ich werde beworben oder umworben, weiß ich, wie ich damit umgehen muss. Aber wenn es mir so gewiss subkutan untergejubelt wird als Information und es läuft dann doch nur auf eine Werbung hinaus, finde ich das sehr ärgerlich. Ganz besonders auf dem Gesundheitssektor passiert das so bei diesen Nahrungsergänzungsmitteln und sowas allem. Das fiel mir sehr auf. Außerdem gibt es oft, dass bei Gemüsesorten sogar werden begleitende Kampagnen eigentlich gestartet. Auch das fiel mir auf.
Das Superfood oder so.
Ärgerlich.
Ja, vielen Dank für Ihre Anmerkungen, Frau Schweinitz. Ja, Frau Oehlmann, wollen Sie da vielleicht auch ganz kurz was dazu sagen?
Bin ich voll dabei und sehe ich genauso. Gerade bei den Nahrungsergänzungsmitteln, das ist im Prinzip der Markt, wo richtig viel Geld zu verdienen ist und wo vieles so auch nicht sinnvoll ist. Und auch wir erleben es in allen Zeitschriften, Zeitungen etc. werden die Anzeigen zwar noch als Anzeigen gekennzeichnet, aber faktisch erklärt mir ein Doktor, warum es essentiell und lebensnotwendig ist, dass ich gerade das nehme und zuführe. Und da kann ich immer nur sagen, wirklich Vorsicht und nicht drauf reinfallen und im Zweifel immer erstmal mit dem Arzt sprechen, immer erstmal feststellen, habe ich überhaupt einen Mangel, den ich auffüllen muss. Und dann muss ich meistens auch anders vorgehen als über die Nahrungsergänzungsmittel. Aber ja, ich kann das zu 100% unterstreichen, sehe ich genauso.
Herr Nöcker, Sie sehen das möglicherweise etwas anders. Es gibt ja tatsächlich auch Content-Marketing, also wo mit Inhalten Werbung getrieben wird, Native Advertising und so weiter. Es gibt auch legitime Formen davon, habe ich richtig verstanden.
Ja, also da muss man auch unterscheiden. Content Marketing und Native Advertising, das ist furchtbar, das ist unsere Branche, Anglizismen müssen sein und jede Woche möglichst ein neuer, das gehört einfach auch ein bisschen dazu. Also Content Marketing gibt es ja im Wald schon ganz lange. Ich habe hier extra aus dem Regal geholt das Schulkochbuch Dr. Oetker für den Elektroherd von 1960. Dr. Oetker ist ja kein Verleger, sondern auch immerhin promoviert, aber ist ja auch immer noch erfolgreich in der Nahrungsmittelbranche. Content Marketing ist klar, da ist der Absender klar, das Unternehmen, und es wird versucht, über relevante Inhalte so eine Kompetenzvermutung aufzubauen. Also nach dem Motto, wenn Dr. Oetker ein Kochbuch schreiben kann, dann haben die ja richtig Ahnung von Essen. Dann kaufe ich natürlich deren Produkte eher und promoviert sind sie auch noch. So, das ist Content Marketing. Klarer Absender des Unternehmens. Und jetzt, vielleicht sind Sie da jetzt ein bisschen überrascht, aber ich bin da gar keineswegs einer anderen Ansicht als Frau Oehlmann eben. Ich bin immer dafür, dass Werbung klar als Werbung erkennbar ist. Und ich weiß, dass es da Native Advertising, das ist ja diese Form, wo man eben versucht, übrigens jede Google-Suche ist so, jede Google-Suche enthält Native Advertising. Sie sehen so viel
Native
Treffer.
Native Advertising, die sieht aus wie ein redaktioneller Inhalt, wie ein
Zeitungsartikel.
Unterscheidet sich nicht groß.
Die Google-Suchleiste sieht von oben bis unten gleich aus und ab und zu steht Anzeige drüber. Ja? Also da wird ja wirklich, werden ja wirklich die echten Suchtreffer und die gekauften werden ja wirklich durcheinander. Ich bin immer für eine klare Trennung. Das ist jetzt aber wahrscheinlich eher so meine Privatmeinung, aber ich glaube auch auf die Dauer funktioniert auch nur sowas. Wir müssen klar okay. Werbung und Inhalt trennen.
Eine Hörermail aus Italien hat uns erreicht. Da geht es um das Einsetzen von Kindern. Stefan Mandolfo schreibt, Werbung wird genutzt, hoffentlich oft werden Kinder genutzt, manchmal auch Tiere, um dann Produkte für Erwachsene zu bewerben oder über den Umweg dann die Erwachsenen zu erreichen. Wo sind da Grenzen oder warum wird sowas gemacht?
Ja, vielleicht erstmal an Frau Gwotsch die Frage, inwiefern sind denn eigentlich Kinder in der Werbung überhaupt ein Problemthema?
Kinder in der Werbung jetzt ist natürlich, wer ruft das positive Emotionen, Beschützeremotionen und so weiter hervor. Da kommt das ganz auf das Produkt, auf das Segment an. Vielleicht eher Werbung für Kinder, das ist noch problematischer als Kinder in der Werbung. Weil Kinder natürlich nicht klar unterscheiden können, was ist Werbung, was ist wirklich was anderes, Inhalt und so weiter. Da kommen sie erst hin, über die Jahre über, dass sie analysieren können, dass sie verstehen können, was Werbung überhaupt ist und so weiter.
Ja. Aber da wird ja tatsächlich auch versucht, relativ früh schon Kinder, ich sag mal, auch an Marken ranzuführen, ist mein Eindruck, oder täusche ich mich da?
Ja, natürlich. Und das ist auch, es gibt Experimente, die zeigen, dass Kinder unter 3 Jahren schon Markenlogos gut erkennen können, Jingles gut erkennen können und wiedererkennen können. Wir wissen, dass Kinder zwischen 3 und 13 Jahren rund 15 Werbespots für ungesunde Lebensmittel am Tag sehen, obwohl das eigentlich nicht sein sollte, weil die ja im Kinderfernsehen nicht gezeigt werden. Aber natürlich sehen Kinder auch andere Fernsehprogramme zum Beispiel, nicht nur die, die speziell für Kinder sind. Und insofern ist das natürlich problematisch.
Okay. Die unterbewussten Werbetricks, da gibt es die Werbung im Film, sagt Herr Hildebrand, wo dann ganz beiläufig eine Getränkeflasche auf dem Tisch steht. Wie weit ist das erlaubt? Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen passiert das ja wohl kaum noch.
Ja,
also und auch die vergleichende Werbung ist auch ein Thema. Auch da die Frage, was ist erlaubt?
Ja, die unterschwellige Werbung mit den Einzelbildern, das hatten wir vorhin schon mal. Also das ist nicht erlaubt. Vielleicht kann Frau Gwotsch noch mal ganz kurz sagen, inwiefern funktioniert das oder funktioniert es nicht? Nur noch mal ganz kurz zusammenfassen.
Ganz kurz, also wir wissen nicht, warum es funktioniert. Manchmal funktioniert das, manchmal funktioniert das nicht. Und genau warum wissen wir nicht.
Okay, und der zweite Teil der Frage war
die vergleichende Werbung?
Die vergleichende Werbung. Herr Nöcker, was gilt denn mit vergleichender Werbung? Die ist in Deutschland, glaube ich, inzwischen erlaubt, aber passiert kaum, oder?
Die ist erlaubt und passiert kaum, weil das offensichtlich auch nicht so gut funktioniert wie vieles andere. Also ich nenne ja bei der vergleichenden Werbung auch immer schon mal meinen Wettbewerber, das ist vielleicht gar nicht so schlau. Ja? Und vielleicht, also das ist erlaubt, noch nicht sehr lange, wird aber wenig benutzt, weil es offensichtlich nicht gut funktioniert. Aber vielleicht zu dem anderen Punkt nochmal, der eben auch angesprochen wurde, das ist ja keine Werbung, wenn James Bond immer im Aston Martin mit Rolex-Ohren durch die Gegend fährt, sondern das ist Product Placement und auch dafür gibt es klare Regeln. Und die auch beachtet werden sollten. Also auch das muss man am Anfang oder am Ende auch ausweisen. Und wer das nicht macht, der macht Schleichwerbung und dann sind wir wieder im UWG. Die ist verboten.
Das ist dann auch wieder unlauterer Wettbewerb. Ja, vielleicht noch eine allerletzte Frage, Thomas.
Kommen wir zum Ende nochmal auf eine ganz grundsätzliche Kritik. Werbung, die Werbeausgaben werden von der Steuer abgesetzt. Das kostet uns alle, da werden alle Verbraucher mit belastet, ist die Kritik. Und es ist auch nicht besonders nachhaltig, für immer neue Produkte zu werben, statt die alten aufzuarbeiten und weiter zu benutzen. Und da sollten auch die Verbraucherzentralen bringen ja auch immer wieder neue Produkte in den Testheften. Also, wie sieht es aus mit der Nachhaltigkeit der Werbung?
Ach, das ist aber ein schwieriges Fass. Vielleicht ganz kurz, Herr Nöcker, wirklich, wir haben nur noch ganz wenig Zeit.
Das ist ja eine eigene Sendung. Also ich hätte mehr Lust, auf die Steuerfrage einzugehen.
Dann gehen Sie da ganz kurz drauf ein.
Den Effekt mag es ja geben, ich bin ja gar kein Steuerrechtler, aber Sie müssen ja auch immer in Rechnung stellen, was Sie alles einsparen. Jetzt bin ich wieder bei den werbefinanzierten Medien. Die Einsparungen, die Sie dadurch erringen, dass Sie eben jede Internetplattform umsonst nutzen können, dass Sie eine Tageszeitung für 2 Euro kriegen etc., die sind so immens. Da ist dieser Steuereffekt, glaube ich, zu vernachlässigen.
Okay, so, ich fürchte, unsere Sendezeit geht auch tatsächlich langsam rum. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Expertinnen und Experten. Das waren dieses Mal Annabel Oehlmann von der Verbraucherzentrale in Bremen, Ralf Nöcker vom Gesamtverband der Kommunikationsagenturen GWA, Wenke Gwotsch von der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Ich sage vielen Dank auch an die vielen Menschen, die sich mit Anrufen und E-Mails an dieser Sendung beteiligt haben. Und natürlich auch danke an meinen Kollegen Thomas Meinert und die Kollegen hinter den Kulissen in Produktion und Technik und am Hörertelefon. Nächste Woche geht es hier im Marktplatz um das Wechseln des Strom- oder Gasanbieters in Zeiten von steigenden Energiepreisen. Kommenden Donnerstag der Marktplatz, dann wieder 8 Minuten nach 10 hier bei uns im Deutschlandfunk, dann mit meinem Kollegen Manfred Kläuber am Mikrofon. Und nach den Nachrichten geht es hier gleich weiter mit meiner Kollegin Jule Reimer und der Sendung Umwelt und Verbraucher. Und bei ihr geht es dann um die Frage, warum bestimmte Farben für das Tätowieren künftig verboten sind. Das war's mit dem Marktplatz für heute. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören. Und tschüss.